Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Ja, der Derby-Fluch hat uns heimgesucht. Nach dem großartigen Sieg gegen Dresden Mitte Februar kommt unser geliebter Verein Erzgebirge Aue einfach nicht mehr dazu zu siegen. Über das, über die jungen Spieler, die aktuell eingesetzt werden, über die Jugend und alles Weitere sprechen wir heute wieder. Mit dabei ist Martin. Hallo Martin.
Hi.
Und Tobias. Hi Tobias.
Hi, Grüße aus Leipzig.
Tobias, Derby-Fluch und keine Siege und wie ich finde auch echt grottige Spiele, gerade so die letzten gegen Münster und Saarbrücken. Da habe ich gleich wieder an Dystopie gedacht. Sprichst du auch schon wieder vom dystopischen Verhalten in Aue?
Naja, zumindest wenn man sich das gestrige Spiel ansieht, also wir nehmen ja jetzt gerade am Montag, den 11.3. auf, muss ich sagen, ich habe es ja bei diesem Sender mit der magentafarbenen Farbe gesehen, das war ja wirklich absolut katastrophal, muss man sagen. Also ich meine, da ging ja nach vorne nichts, nach hinten nichts und ja, also dystopisch würde ich es noch nicht nennen, denn wir werden am Ende des Tages um die goldene Ananas spielen. Kann eigentlich bloß nur auf den Sachsen-Pokalsieg hoffen, aber es ist schon, also ich glaube im Moment, glaube ich, hat sich jeder damit abgefunden, dass es nicht mehr gegen Abstieg geht und auch nicht mehr für den Aufstieg geht, sondern dass wir die Saison einfach nur noch in Würde austrudeln lassen können. Aber das ist ja, gerade wenn man sich die letzte Saison anschaut, ja doch auch schon eine gute Nachricht.
Das kann man so sagen. Martin, du warst ja auch vor Ort in Saarbrücken, besuchst ja jetzt wieder einige Spiele. Pavel Dotschev hat ja recht deutliche Worte auch nach dem Spiel ins Mikrofon gehaucht, im Sinne, so werden wir keinen Punkt mehr holen, so werden wir wieder gegen Abstieg spielen. Also senkt wieder ganz klar den Kopf und den Blick Richtung Tabellenende. Nimm uns doch mal mit auf deine Reise nach Saarbrücken. Ich glaube, du bist auch einige Stunden dahin gefahren, um dann so ein Spiel zu sehen. Wie war's denn?
Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Also ich bin halt so 4.30 Uhr aus dem Haus gegangen, habe dann so halb sechs den Zug in Berlin genommen und bin dann bis Mannheim durchgefahren. Das war dann auch wieder sehr, sehr gut bei der Deutschen Bahn. Da war eine kleine Verspätung, da haben die mir schon gesagt, sie erreichen ihren Regionalexpress nach Koblenz nicht mehr, also der dann halt über Saarbrücken fuhr. Das war völliger Quatsch. Also ich konnte problemlos zum Gleis laufen, da war der Zug noch nicht mal da nach Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch, Deutsche Bahn. Und ja, dann war ich halt so 2 Stunden vorm Spiel da, bin ein bisschen durch Saarbrücken gelaufen, habe mir da nochmal so die Gegend im Stadion angeguckt. Letztes Mal habe ich das ja nicht so genau gesehen. Das ist eigentlich auch echt cool, so drumherum. Kannst du aus dem Wald auch so reingucken, kannst auch von oben so reinschauen. Und ja, dann bin ich halt nach dem Spiel wieder zurückgefahren und war dann um 1 Uhr wieder in Potsdam. Also war dann insgesamt um die 20 Stunden unterwegs.
Aber dafür nur einmal umsteigen, das heißt also von Berlin aus, sagen wir mal, nur Mannheim und dann kommt man direkt nach Saarbrücken?
Okay. Ja. Okay. Ja, es ist ja das Weiteste, was Mördermedinger möglich ist von der Zeit. Also ich glaube, Freiburg, da war man schneller, da war es irgendwie eine Stunde weniger von der Zeit letztes Jahr. Ja, und ansonsten, ich hatte jetzt nicht die große Erwartung, Saarbrücken, die sind auch schlecht. Stadion rein, war auch wieder auf der Gegengerade wie letztes Mal und haben mir da halt einen Sitzplatz geholt und mich da ein bisschen unter die Leute gemischt. Was ich auch sehr cool fand, die haben eine Aktion an dem Spieltag gemacht, die haben Flyer verteilt, wie man Neonazis im Stadion erkennen kann, was verbotene Symbole sind, und da haben die an den Eingängen halt vom Verein zusammen mit dem Fanprojekt so Flyer verteilt. Auf jeden Fall sehr gute Aufklärungsarbeit da an der Stelle. Wenn man sich das Publikum betrachtet, ist es auch sehr nötig in Saarbrücken. Also ich habe selten so viele Leute gesehen, die man irgendwie eindeutig zuordnen kann wie da.
Echt? Ja. Hätte man ja, jetzt gar nicht so im Vorfeld geachtet, oder? Also ich hätte jetzt nicht Saarbrücken mit so einer Szene in Verbindung gebracht.
Ja, doch, da ist es ja schon bekannt. Also es ist ja sogar auch in der Fanszene, gibt es da gewisse Streitigkeiten, so wie ich das recherchieren konnte. Und ja, also über 10.000 Zuschauer, auch für einen Samstag nicht schlecht. Die haben ja jetzt auch ein Highlight-Spiel morgen anstehen. Die spielen ja morgen dann gegen Gladbach auf dem furchtbaren Rasen. Aber ich muss mal ehrlich sagen, ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Und von daher bin ich jetzt auch nicht enttäuscht, weil wenn man keine Erwartungen mehr hat, außer jetzt, dass man vielleicht noch mal ein bisschen schönen Fußball sieht diese Saison, das war ja wirklich enttäuschend, dass es einfach bodenlos schlecht war. Also wir hatten, glaube ich, nicht mal einen Torschuss. der Elfmeter völlig berechtigt, das 2:0 ein richtiges Traumtor. Wenn Mendel nicht noch 3-4 rausholt, dann verlieren wir 3-4-0 da. Mhm. Völlig chancenlos und das ärgert mich halt am meisten. Ja, Catering super gut, konnte ich auf jeden Fall ausprobieren, war lecker.
Was gab's?
Ja, Leona, ne? Ist ja bekannt. Diese saarländische Fleischwurst gegrillt und okay. Halt eine rote. Hatten ja auch vegan, die hatten sogar veganes Essen, veganes Chili Sin Carne, wo sich ja auch wohl ein paar Leute im Gästeblock wohl drüber ausgelassen haben sollen. Das wurde uns ja auch zugetragen, dass Leute das nicht gut fanden, dass es veganes Essen gibt. Ja, Leute, bleibt da zu Hause oder was, ist auch völlig
egal. Halt was anderes. Also es ist ja, wird ja keiner gezwungen, das zu essen oder zu bestellen und so, aber okay.
Ja, und ach so, eine Sache, die ihr vielleicht noch wissen könntet, was haben Saarbrücken und Aue gemeinsam, historisch gesehen, in den 50er Jahren?
Sag's uns.
Der dritte Club ist Rot-Weiß Essen.
Europapokal?
Ja, genau. Das waren die ersten drei Länder aus der heutigen Bundesrepublik Deutschland, die im Europapokal gespielt haben. Saarbrücken ja dafür das Saarland.
Okay.
Und Wismut Aue ja für die DDR. Also.
Das heißt, die ersten deutschen Mannschaften, die nach dem Krieg wieder Europapokalspiele gemacht haben.
Europapokal der Landesmeister, genau.
Ja. Ja. Okay. Siehst du, wieder was gelernt. Sehr gut. Polonaise habe ich noch gesehen im Blog. Also die werden uns nicht das Feiern nehmen lassen, trotz der doch recht schlechten Leistung. Wann fand die statt? Ich habe jetzt nur die Bilder, die Videos gesehen.
Ja, ganz kurz vor Schluss. Also
okay. Relativ
spät, als auch schon 2:0 stand und ja auch nichts mehr kam. Gab ja auch eine kleine Choreografie, die Ultras haben ja diese, ja was heißt, die haben diese Doppelhalter da hochgehalten, Ultras und
ja
viele Banner da. Ich würde insgesamt sagen, 200-300 Leute waren schon da.
Ja. Ich glaube, also
ja auch für
ich habe gelesen 600 Auer.
600 würde ich mal sagen, ist ein bisschen viel, vielleicht okay. 300-400, weil ich würde ja, wobei auf dem Sitzplatz waren vielleicht auch 20, waren vielleicht auch 30, 40. Ja, es waren schon ein paar hundert da, ja.
Okay. Ja, die Polonaise, die ist ja dann so ein bisschen durch Social Media gegangen und finde ich jetzt aber auch nicht schlecht, dass man die Auer-Fanszene dann eben auch so darstellt, dass sie eben auch feiern kann und dann ist eben auch das Ergebnis ganz egal. Also das fand ich ja ganz okay.
Es wurde ja sogar vom Saarbrücker Stadionsprecher abgefeiert. Das hat uns ja jemand zugeschickt.
Genau, also vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, aus einem Saarbrücken-Podcast oder Saarbrücken Social Media Kanal wurde uns zugespielt, dass der Stadionsprecher von Saarbrücken nochmal am Ende betont hat, wie cool er die Aktion fand, dass wir uns halt das Feiern nicht nehmen lassen haben und eine Polonaise am Ende sogar angestimmt haben. Fand er gut nochmal und hat gesagt, trotz aller Rivalität muss man zustimmen, sich 6 Stunden irgendwie ins Auto zu setzen oder noch länger in Zug zu setzen, dahin zu fahren, abgeschossen zu werden, wenigstens spielerisch und dann trotzdem zu feiern. Zeugt von oder hat er uns Respekt gegeben und das ist auch eine schöne Sache, wenn er sowas dann auch öffentlich sagt. Das ist
ja
super.
Ja, also ich fand es auch echt lustig mit den Aue Schweine-Fangesänge und so. Und natürlich dieses Ostfrankreich hatten sie natürlich auch wieder, das Saarbrücken. Aber mir hat auch nochmal ein Bekannter, der Saarbrücken-Fan, erzählt, in Dresden haben sie ja auch diese Banner da mit Erich Honecker. Ossis tanzen nach Saarländers Pfeife, haben sie ja so einen Banner Und in Dresden wurden sie wohl auch angegriffen, da wurde auch der ganze Gästeblock angegriffen. Das wüsste jetzt nicht, dass es dann auch so schlimm war, sondern naja, das übliche, die üblichen Wortwechsel sind da wahrscheinlich normalerweise nur, ja.
Ja, aber das ist ja dann noch okay. Gut, zurück zum Spielerischen. Ich glaube, da muss man auch konstatieren, dass mit den vielen Ausfällen, wenn man jetzt in Saarbrücken sich nochmal die Mannschaftsaufstellung anguckt und eben sieht, dass mit Bär, Danhoff, Lukancic, Siaric, Rosenlöcher, Thiel ja auch, sagen wir mal, 5, 6 Stammkräfte auch ausgefallen sind, wo man dann halt auch sieht und in den Spielen vorher eben auch, die sind wir aktuell nicht in der Lage, auch nur annähernd zu kompensieren. Tobias, würdest du wahrscheinlich zustimmen oder hättest du dir schon trotzdem noch ein anderes Auftreten in Saarbrücken gewünscht?
Na, also ich muss ehrlich sein, als ich gesehen habe, dass Marcel Bär nicht mitspielt und dass Husky ja irgendwie in der vordersten Sturmzentrum spielt, dass halt ein Franco Schiedlich, der das ja eigentlich die letzten Wochen gut gemacht hat, auf der rechten Verteidigerposition spielt, der war mir schon klar, es wird ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Also insofern habe ich mir da irgendwie auch nichts ausgerechnet. Also man muss fairerweise sagen, dass das Elfmeter-Tor ist irregulär gegeben worden. Da gab es vorher eine Abseitsposition von Günther Schmidt. Und deswegen, aber trotzdem muss man mal sagen, wie viel Torchancen hatten wir über das Spiel? 2 oder 3 und Saarbrücken hatte 19 oder so. Also das ist schon eine klare und deutliche Sache gewesen. Also ich war froh, als es vorbei war, dass es nicht in Debakel geendet ist. Aber natürlich ist es einfach so, und da werden wir gleich nochmal drauf kommen, wenn du halt jetzt mit so vielen A-Jugendlichen jetzt auch kompensieren musst, dann zeigt es natürlich in gewisser Weise auch, dass da auch gerade wirklich Not am Mann ist und dass natürlich aber auch der Kader in einigen Punkten wirklich echt auch auf Kante genäht ist.
Das war ja von Anfang an der Saison ja auch klar und ja auch schon von Heidrich auch so ausgedrückt. Und ja, klar, mit ein bisschen Spielglück und auch Verletzungsstrafenglück hätten wir vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Punkt mehr geholt. Aber ja, wie gesagt, man sieht jetzt halt auch die Spieler, die ausfallen, egal ob es jetzt durch Strafen oder durch Verletzungen sind. Das können wir halt nicht irgendwie annähernd ausgleichen und dann verlieren wir halt auch sang- und klanglos in Saarbrücken. Ich habe mir, also ihr seid ja, sagen wir, mit null Hoffnung da reingegangen in das Spiel. Ich habe mir schon was erhofft, gerade mit Hinblick auf das angesprochene DFB-Pokalspiel, also wo eben ja auch klar ist, dass Saarbrücken 2, 3 Tage später irgendwie das Spiel der Spieler haben, wo sie dann eben auch ich glaube, ins Halbfinale dann jetzt vorstoßen können und auch mit dem Heimspiel gegen Gladbach. Klar, als Drittligist sind sie immer noch der Underdog, aber wer die Bayern raushaut, der kann auch Mönchengladbach raushauen. Da hätte ich eher gedacht, dass sich so der ein oder andere noch so ein Bein hochbindet und gegen Aue das nur so ein bisschen mit leichter Schulter nimmt. Ist aber nicht passiert, beziehungsweise vielleicht hat eben das eine Bein gereicht, um uns da irgendwie auseinanderzunehmen. Tobias, du hast am Anfang gesagt, es ist nun mal jetzt das Spiel um die goldene Ananas. Aber so den einen oder anderen Punkt sollte man halt doch noch holen. Vielleicht, und dann gucken wir jetzt auch gleich nochmal auf die anderen Spiele, vielleicht ist dann eben aber auch gerade so Münster, Saarbrücken, Münster jetzt irgendwie recht weit oben in der Tabelle, Saarbrücken eigentlich auch ganz, ganz gut dabei und jetzt eben auch noch im DFB-Pokal, sind halt doch dann auch eine Nummer zu hoch und zu groß für uns, wenn man sich halt auch den ausgedünnten Kader anguckt.
Da war noch eine Sache mit einem Elfmeter für Aue. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das irgendeinen Zusammenschnitt gesehen habe?
Ja, ich hatte gelesen
Ja.
auch, dass man hätte wohl Elfmeter geben können, oder, Tobias?
Ja, ich glaube, es war so, ich habe heute die Analyse von Barbara Rafati gelesen und dass es da wohl tatsächlich so war, dass der Schiedsrichter da irgendwie ungünstig stand. Aber am Ende des Tages ändert das ja nichts an dem Aspekt, dass einfach Saarbrücken das Ding klar und deutlich und vor allen Dingen auch verdient gewonnen hat.
Ja, ich glaube, der wurde an der Strafraumgrenze gefallen, das war drin eher, ne?
Ja.
Ja,
Das hatten
genau.
die beim MDR gesagt, meine ich.
Das habe ich auch so im Live-Bild auch damals so gesehen, oder gestern so gesehen, oder vorgestern so gesehen, und da war ich so ein bisschen irritiert, weil das Bein, das gefoult wurde, war im Strafraum.
Ja. Aber du hast ja auch vollkommen recht. Das hätte nicht, glaube ich, zur Folge gehabt, dass wir da irgendwas hätten holen können. Und hätte auch nicht verdient, muss man ja auch sagen, dann mit der Leistung. Okay, nichtsdestotrotz, Saarbrücken, wir gucken jetzt mal auf die aktuelle Tabelle. Wir finden uns aktuell dann auf Platz 10 wieder. Also ist dann auch schon so langsam, ja, die zweite Tabellenhälfte oder ja, ne, gerade so das Ende der oberen Tabellenhälfte. 42 Punkte haben wir aktuell, 11 Punkte nach oben auf den Relegationsplatz aktuell, den Dynamo gerade aktuell inne hat. Ein Punkt mehr, nämlich 12 Punkte Abstand auf Jahn Regensburg, die aktuell auf dem direkten Aufstiegsplatz sind, auf Platz 2. Und nach unten haben wir sogar noch etwas mehr Platz, nämlich 14 Punkte auf Waidhof, die den ersten Abstiegsplatz innehaben. Was denkt ihr, Tobias, ist aktuell, müssen wir uns Sorgen machen, nochmal wirklich in Abstiegsstrudel zu kommen? Was denkst du?
Nein, das denke ich nicht. Wir werden irgendwo auf einem soliden Mittelfeldplatz die Saison beenden. Und wir können halt wirklich nur darauf spekulieren, dass Dynamo jetzt seine Schwächephase beendet Es ist gerade wieder totales Chaos in diesem Verein. Und dass wir gegen sie zumindest ins Finale kommen des Sachsenpokals und dass wir dann zumindest so den DFB-Pokal sicher haben und auf dieser Grundlage zumindest ein bisschen Geld einnehmen können.
Bist du so optimistisch auch, Martin? Kein Abstiegskampf mehr für uns?
Also auf Holländisch sagt man ja linke Reihe und rechte Reihe sozusagen. Also man teilt ja die in zwei Hälften ein, die Tabelle, und wir stehen immer noch in der oberen Tabellenhälfte. Ja, nee, also ich finde das auch Quatsch. Warum sollen wir denn jetzt nach unten gucken? Ich meine, wir haben zweimal schlecht gespielt, aber wir hatten auch dieses Jahr sehr, sehr gute Spiele. Und der Verein ist ja immer so, wenn du mal eine Erwartungshaltung hast, dann wirst du enttäuscht. Wenn du gar keine Erwartungshaltung mehr hast, dann kannst du ja nur noch überrascht werden. Und ich meine, Viktoria Köln, nächstes Spiel, die sind halt auf einem Niveau mit uns. Und dann spielen wir halt in Ulm, ne, an Ostern. Und gut, den kann man nochmal schön in die Suppe spucken. Aber dann kommen ja auch noch Gegner Ferl zu Hause oder Freiburg 2. Also da kommen ja wirklich noch Gegner, wo ich mich echt wundern würde, wenn man verliert. Und dass Pavel Dotschev jetzt den Spielern ins Gewissen redet, ist ja auch einfach nur richtig. Sonst fliegst du aus dem Sachsenpokal raus, wenn du die Spannung nicht mehr hältst. Also ich meine, das ist ja eher das Ding, wo Tobias absolut recht hat. Wir müssen im Sachsenpokal ins Finale kommen und das Ding gewinnen.
Ja, genau, das sollte der Fokus jetzt sein. Ich würde auch gern jetzt diese dystopische Lage einfach verlassen und nochmal so auf die Highlights der letzten Wochen gucken. Und sagen wir mal, das 0-0 in Regensburg kann man ja auch schon als großen Erfolg werten. Auch der Auftritt war ja auch sehr, sehr gut. Auch Franco Schädlich, glaube ich, hat da das erste Spiel von Anfang an gemacht, mit einer guten Leistung da beim Tabellenführer dann einen Punkt zu holen. Aber das war ja auch nur das Nachspiel nach dem grandiosen Derby-Sieg. Und da würde ich gerne mit euch nochmal drauf schauen. Mitte Februar mit dem Heimspiel gegen Dynamo. Und ja, wenn sich alle von uns nochmal zurückerinnern, Sonntag, Nachmittag, Abend, Flutlicht dann am Ende. Ausverkauftes Haus seit einigen Jahren mal wieder. Und wie ich finde, halt ein fantastischer Auftritt unserer Jungs, wo man auch sagen muss, wo man ja verdient auch wirklich gegen einen der zwei Top-Aufstiegskandidaten da gewonnen hat und wirklich Dresden auch mal gezeigt hat, ja, wie man selbst Fußball spielen kann und ja, unterm Strich, wie ich finde, auch völlig verdient dann auch gewonnen. Grandioses Spiel und ich glaube für viele ein Highlight, oder, Tobias?
Also es war auf jeden Fall ein Highlight, und natürlich auch gerade befeuert durch diese ja arrogante Promotion, die sie da ja am Anfang gemacht haben, wo sie gesagt haben, was ist denn jetzt die schönere Stadt und so, und sowas fällt ja halt im Fußball immer auf die Füße, weil das glaube ich auch nochmal zusätzlich angestachelt hat. Am Ende des Tages für mich ein absolut verdienter Sieg gewesen. Am Ende ist es nochmal eng geworden, weil Robin Meissner mit diesem herrlichsten Seitfallzieher nochmal das Spiel eng gemacht hat. Aber das ist halt einfach so das Ding. Wir haben so diese interne Krise von Dresden einfach auch gut ausgenutzt. Und die mögen vielleicht besser Fußball spielen können. Sie sind da individuell einfach deutlich besser, auch als wir aufgestellt. Aber wir haben sie mit Kampf und Leidenschaft niedergerungen.
Genau, und wir hatten auch einige Verletzte, ne, wenn man sieht, eben Vukancic ist jetzt eine gewisse Zeit ausgefallen, saß ja, glaube ich, auch knapp neben uns, Rosenlöcher, der da auch mit dabei saß, was ja auch eigentlich Stammkräfte sind in den ersten 11. Und trotzdem haben wir da echt wirklich da den Aufstiegskandidaten gut im Griff gehabt. Martin, dein Highlight des Spiels, kannst dich an was erinnern?
Kann sich an was erinnern. Ich habe das Spiel mit euch zusammen gesehen. Das war das Highlight, dass wir mal zusammen ein Spiel gesehen haben.
Das stimmt.
Und dass der Mythos widerlegt wurde, dass Aue mit dir immer verliert, Thomas.
So sieht's
Also das
aus.
ist doch.
So sieht's aus. Und zwar in diesem Jahr halt noch überhaupt nicht. Ich kriege jetzt gar nicht meine Statistik mehr zusammen. Aber auf jeden Fall, also muss man schon in ein paar Monate, wenn nicht Jahre zurückgucken, wann ich mal die letzte Aue-Niederlage live gesehen habe. Auf jeden Fall in dieser Saison noch nicht. Also wenn es noch mal eng wird, an was wir nicht alle, an was niemand von uns glaubt, dann komme ich einfach wieder zu den Spielen. Es muss wahrscheinlich meine Ehe dann aufs Spiel setzen, aber für den Verein würde ich es wahrscheinlich tun, dann, ne, um noch mal zu kommen.
Naja, bei mir war jetzt auch Saarbrücken die erste Pflichtspielniederlage, und das ist März. Das ist doch auch krass.
Wow. Und
Naja.
du warst bei viel mehr Spielen als ich.
Naja, unter 10, aber
Ja,
immerhin.
absolut. Das war ja ein bisschen das Ärgerliche mit dem Heimspiel gegen Münster, was man dann halt irgendwie auch, ja, vielleicht dann doch verdient, weil jetzt Münster echt auch gerade einen Lauf hat. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück hätte man da irgendwie auch noch einen Punkt holen können, was wir dann, was uns halt wirklich diese Heimserie dann hätte halten können. So ist halt auch ärgerlich, dass wir da so eine Heimniederlage jetzt mit drin haben. Nach, ich glaube, weiß nicht, irgendwann im Frühherbst war die letzte Heimniederlage. Aber gut, das ist nun mal die aktuelle Lage. Viel mehr ist nicht drin. Also jeder, der nochmal so ein bisschen nach oben geschielt hat, und ich gebe es ja auch zu, nach dem Dynamo-Spiel und gerade nach dem auch starken Unentschieden gegen Regensburg, wie gerade gesagt, habe ich schon nochmal immer die Tabelle hergenommen und gerechnet und mir das Restprogramm angeguckt. Und ja, schon noch ein bisschen geschielt und auch schon mal den Kalender gezückt, wann denn die letzten Spiele und wo die letzten Spiele so stattfinden. Aber gut, ich glaube, jetzt sind wir auf dem Boden der Tatsachen. Es wird nichts mit dem Aufstieg. Wir hoffen alle, es wird nichts mit dem Abstieg und wir trudeln irgendwo in der Mitte ein. Ich könnte mir mal das Datum für das Sachsen-Pokalfinale eigentlich raussuchen, oder? Das können wir, ich glaube, das ist immer Ende Mai, wo es doch so einen Pokaltag gibt, oder? Das können wir vielleicht hier nochmal parallel raussuchen. Am 25. Genau. oder 26. Mai.
Genau. Wir spielen ja, glaube ich, in 2 Wochen gegen Freital. Und das ist immer ganz lustig. Ich verwechsel immer Freital mit Freiberg, weil nämlich Freiberg liegt nämlich zwischen Dresden und Chemnitz und Freital, das ist so ein kleines
ganz, ganz dunkel Deutschland, oder? Da hinten irgendwo, glaube ich.
Ja, ich hab's mir gerade verkniffen. Aber ich habe noch in Freital Potschappel habe ich eins meiner Psychotherapie-Praktika gemacht.
In Freital was? Wie war das zweite Wort?
In Freital Potschappel, das ist eins der beiden Viertel dort.
Mhm. Mensch, eins der zwei Viertel, was Freital hat, zwei Stadtviertel, treibt sich auf.
Also zumindest hatte das, glaube ich, nur zwei S-Bahn-Stationen. Okay. Die eine Psychotherapeutin, die hieß Franka Kuhne. Und wie hieß denn nur die?
Viele Grüße.
Die hieß denn nur die? Ja, wie die Grüße. Du wirst es nicht hören, Franka. Und die zweite, Gott, ich sehe sie gerade bildlich vor mir, aber ich kann mich an den Namen nicht mehr erinnern.
Na, Datenschutz sollten wir vielleicht auch lassen, genau. Aber wir spielen nicht in Freital, oder? Wir spielen in Grimma. Fährt jemand hin?
Naja, das liegt ja daran, dass Freital ein Vorort von Dresden ist und sehr, sehr nah an, also sehr großes Dynamo-Gebiet ist und die haben das jetzt gescheut aus Sicherheitsgründen, da das dahin zu legen und das ist jetzt im Husaren-Sportpark. Da war ich vor 2 Jahren, da war das U19-Sachsen-Pokalfinale von den Aue U19 gegen Dynamo Dresden. Da wo es ja auch...
Ja, stimmt. Das wurde übertragen auch im Fernsehen, oder? Kann das sein? Oder
ja, da hat es ja auch ziemlich einen Stress gegeben.
Im Stream, genau. Kann mich erinnern. Aber das sah jetzt auch nicht so aus, dass sie da so einen ausgewiesenen Gästeblock haben und so eine Fantrennung hinbekommen. Oder?
Ja, ich glaube, die spekulieren einfach darauf, dass weniger Dynamos halt nach Grimma fahren. Grimma ist am anderen Ende von Sachsen, halt von Freital aus.
Aber da hätten sie auch wenigstens das Spiel einfach mal auf den gleichen Tag legen können. Das war in der letzten Runde ja, sagen wir mal, auch der Fall. Da hat man das auf den gleichen Tag gelegt. Das hat auch ein paar Dynamos ja nicht abgehalten, da nach Riesa, glaube ich, war es, oder? Genau, nach Riesa zu kommen. Ich glaube, jetzt spielt Aue am Samstag in Grimma gegen Freital und am Sonntag spielt Dynamo in Plauen. Naja, mal gucken, was passiert.
Genau. Ich habe noch eine lustige Geschichte zu Grimma. Und das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her oder so. Und zwar damals gab es noch den Verein FC Sachsen Leipzig, der heute ja wieder die BSG Chemie ist und die hatte dort ein Testspiel. Und damals war noch ein gewisser Eduard Geier dort irgendwie Teamverantwortlicher. Und der saß neben mir.
In Grimma.
Und in Grimma, mein Bruder hat mich darauf hingewiesen, dass neben mir Eduard Geier sitzt. Und er lief dann ins VIP-Zelt und fragte halt so in die Runde, ob er jemanden was mitbringen soll. Und ich hob halt die Hand und er hat mich einfach ignoriert.
Kacke, ne? Wolltest du ein Bier von ihm haben oder was wolltest du?
Ja,
Irgend sowas,
so ein
ne?
bisschen oder zumindest einfach nur irgendwie ein Bier, ein Würstchen. Ich meine, der Typ hatte nun wahrlich genug Geld. Ich glaube, der lebt, glaube ich, lebt, glaube ich, auch noch, Eduard Geier.
Ja.
Also wenn du das hörst, Ede, das habe ich dir nicht vergessen an diesem heißen Sommertag.
Das stimmt. Ja. Okay, ja.
Wisst ihr, wer auch aus Grimma kommt?
Wer
Wer
kommt denn
denn?
aus Grimma?
Hermann Winkler.
Der Verbandspräsident des NOV, NFV,
Genau, und der
NFVO.
sächsische Fußballverband,
Ja.
und der ist ja auch DFB-Vizepräsident, und er war mal für die CDU im Europaparlament, ist dann aber da, ja.
Also, haben wir den nicht jetzt gegen Dynamo in Aue gesehen, im Stadion?
Ja, genau, neben unserem Ministerpräsidenten. Also,
Genau.
eurem Ministerpräsidenten ist ja nicht meiner, aber. Ja.
Oh,
Sehr gut.
apropos Präsident, da kann ich jetzt gleich noch eine weitere lustige Geschichte erzählen. Da war ich auch noch Teenager, da war ich bei einem Freund eingeladen. Den Namen, also er hieß Tobias V.F. Und dessen Mutter war mit dem damaligen Vizepräsidenten des Sächsischen Fußballverbandes zusammen.
Mensch.
So, und ja, und ich war dann dort eingeladen, so bei besseren Leuten. So, also, und es gab Täubchen zu essen und ich wusste nicht, wie man diese Täubchen isst. So, und für mich war es eine komplett überfordernde Situation, weil ich halt dachte so, okay, ich kann mich jetzt vor diesen reichen Leuten jetzt hier nicht so komplett zum Affen machen. Und ich habe erst mal geguckt und so, und sie fordert mich ja auf, als erstes diese Täubchen anzuschneiden. Und ich weiß noch, das war für mich eine total peinliche Situation. Ich weiß noch, die haben damals auch im Waldstraßenviertel gelebt. Und sogar hier direkt um die Ecke, wo ich heute wohne. Und das war aber eine, und ich weiß noch, dieser Typ, der kam dann so im Porsche vorgefahren. Also arm war der nicht. Und ich habe auch damals gelernt, irgendwie, wie man Täubchen isst. Also irgendwie,
Ist nicht ein
also
Täubchen
jetzt
einfach
was.
nur ein kleines Hühnchen, hätte ich gedacht.
Naja, also zumindest ist es jetzt nicht die Straßentaube.
Nee,
Und aber
ich hätte nur
zumindest.
gedacht, also wie man es isst. Also ich stelle mir nur vor, wie halt so ein Hähnchen gegrillt irgendwie auf dem Tisch liegt, ist es halt eine Taube, einfach ein kleines Hühnchen, was da halt dann liegt, oder? Mit Brust
Naja,
und
also
Bein
ich.
und so.
Ja, ich weiß noch, dass das alles total mini war.
Ja.
Und ich irgendwie so mein Impuls widerstehen musste, das Ding einfach in die Hand zu nehmen, sondern mit diesen super teuren Bestecken, diese Täubchen essen zu müssen. Und ich überhaupt nicht wusste, wie es ging.
Gut, also Tipps und Tricks, wie man Tauben isst, vielleicht direkt an Tobias. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr ihm helfen könnt, ein YouTube-Video vielleicht habt.
Ja.
Ich gehe mal davon aus, du weißt immer noch nicht, wie man sie isst, oder?
Ich habe mich jetzt, also ich glaube, ich
Du
habe jetzt
traust dich nicht mehr
zumindest
ran,
eine
also.
grobe, ich hab jetzt zumindest eine grobe Idee davon, also.
Okay, sehr gut. So, wie komme ich jetzt von der Taube wieder zurück zu Aue? Ich mache mal den harten Cut. Ich würde ganz gern nochmal von euch auch die Meinung hören zu unseren jungen Talenten. Also wenn man Finn Hetsch sich anguckt, Ramzi Ferjani, Franco Schädlich, Luke Elsner, William Kallenbach, der jetzt, glaube ich, ja mit 18 unser jüngster Spieler ist, glaube ich, mit gerade mal 18 und B-Jugendlicher auch noch irgendwie jetzt den ersten Profi-Einsatz hat. Ja, klar, viele Verletzte und es ist jetzt ein gewisses, ja, musste sozusagen auch von der Jugend jetzt hier nochmal profitieren und da ein paar hochziehen. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt zum ersten Mal mit dabei waren, im Sinne, dass sie noch nicht mittrainiert haben, sondern es sind ja doch auch vier, fünf Spieler, die regelmäßig jetzt auch schon bei den Profis mittrainieren und jetzt auch ihren verdienten Einsätze, wenn man Franco Schädlich anguckt, bekommen haben. Ja, erkennt ihr da ein gewisses Talent, wo man sagt, das wäre einer, den man dann auch langfristig auch mal so in der ersten Elf sieht und regelmäßig in der ersten Elf sieht? Oder sagt ihr, das wird wahrscheinlich nur so ein kurzes Zwischenspiel sein?
Naja, also ich glaube zumindest erstmal ist es ein gutes Zeichen, dass es in Aue möglich ist, überhaupt in die erste Mannschaft zu kommen, weil ich glaube, darin kranken ja ganz, 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 ganz viele Jugendmannschaften, dass die Chance auf den Aufstieg in die erste Mannschaft ja doch verhältnismäßig gering ist. Also wenn du jetzt nicht Kai Havertz bist oder Florian Wirtz, dann wird das tendenziell auch schwierig werden. So, aber ich denke zumindest, also dass das auch ein gewisses Zeichen Raue gibt, zumal ja auch der Auer Jugendfußball wirklich davon gekennzeichnet ist, dass sie halt wirklich starke Konkurrenz haben. Sie haben halt Dynamo Dresden, sie haben halt RB Leipzig, die ja doch wirklich, und das kann ich euch jetzt auch aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung sagen, RB Leipzig zieht jetzt wirklich alle möglichen Top-Talente wirklich aus ganz Sachsen und Sachsen-Anhalt wirklich einfach auch zu sich. Insofern ist das erstmal ein gutes Zeichen. Ich glaube, gerade Franco Schiedlich, klar, der hat da natürlich jetzt insgesamt jetzt auch ein schwaches Spiel gemacht, hat auch einen Elfmeter verschuldet. Aber hey, der Junge ist 18, der Junge ist 19. Was haben wir da jetzt auch irgendwie groß erwartet? Ich glaube, das sind halt eher so Spieler. Ich hoffe, mach mich jetzt nicht unbeliebt. Da ist keiner jetzt so bei, wo man sagt, boah, da wird es irgendwann mal erste Bundesliga spielen oder so. Aber das muss man ja auch nicht. Aber zumindest, wo man sagen muss, so dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, das könnte durchaus reichen. Und weil ich denke trotzdem, dass die Jungs da insgesamt gesehen einen guten Job gemacht haben. Und ich glaube auch, dass vielleicht ein, zwei von ihnen vielleicht einfach auch eine Chance haben auf Spielpraxis in der ersten Mannschaft.
Ich sag nur U23-Regel. Also es ist sowieso alternativlos, könnte man jetzt böse sagen. Ob das Potenzial für die dritte Liga reicht auf Dauer, bin ich skeptisch, aber ich meine, so am Ende, wenn sie dann bei Meuselwitz spielen oder selbst wenn sie bei Lößnitz spielen oder so, dann ist es ja auch eine Karriere, die gut werden kann oder gut sein kann. Also es wird ja auch nicht jeder Profi am Ende.
Ja, also es nimmt ihnen keiner mehr weg, ne? Also Drittliga-Einsatz, Profi-Spieleinsatz, das werden sie immer in ihrer Vita jetzt drin haben. Und ich glaube, da sind sie auch schon gewissermaßen euphorisiert und glücklich damit. Auch gerade, wenn man jetzt sich die Leidensgeschichte von Finn Hetsch anguckt, der jetzt ja, glaube ich, mit, was hatte er, irgendwie, glaube ich, ein Beinbruch, Schienbeinbruch oder so, jetzt wirklich monatelang ausgefallen ist, war ja schon mal so kurz auf dem Sprung in die erste Mannschaft oder in den erweiterten Kader natürlich, ist dann lange ausgefallen und hat sich jetzt wieder rangekämpft und ja, ist ja auch eine Art Belohnung für den Typ, dass er wirklich jetzt hart gekämpft hat, um hier wieder da zu stehen, wo er jetzt steht.
Genau, und ich möchte es immer wieder irgendwie betonen. Ich glaube, 95% der Menschen in Deutschland werden überhaupt gar nicht in der Lage, irgendwie Profifußballspieler zu werden. Also das ist ja auch einfach auch schon eine totale Leistung. Es mag halt einfach auch nur so sein, viele mögen ja sagen, ja, du trittst einfach auch nur gegen den Ball oder läufst aus dem Ball hinterher. Aber ich meine, das sind ja auch Jungs und sind ja auch Jungs und sind Jungs und auch Mädels, die ja ein bisschen auch ihre Jugend dafür geopfert haben. Also die halt nicht feiern gehen konnten. Also versteht ihr? Ich glaube, die haben einfach ein
Ja,
unglaubliches Opfer halt einfach auch gebracht.
klar. Gut, schauen wir mal, wie der weitere Entwicklungsweg ist. Allen ist bewusst, dass sich an unserer finanziellen Lage so in mittelfristiger Zukunft nichts ändert. Gerade wenn wir halt noch weiter in der dritten Liga weiter rumtümpeln, geht, glaube ich, nicht der Weg dran vorbei. Klar, U23-Regel sowieso, aber auch sonst tut es uns, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn wir hier wirklich so zwei, drei, vier Spieler hätten, die mal wenigstens auch geeignet sind, wirklich nachhaltig auch den Kader zu ergänzen. Vielleicht der ein oder andere doch mal auch so an den ersten Elf schnuppert. Ich glaube, das kann auch finanziell einfach uns sehr, sehr weiterhelfen, dass wir da uns weiterentwickeln. Ich könnte mir noch gut vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere im nächsten Jahr nochmal verliehen wird, weil man vielleicht doch den Jungs jetzt nicht die Einsatzzeiten zusagen kann, die man vielleicht auch gerade jetzt genau in so einer Entwicklung mit 19, mit 20 irgendwie geben kann. Könnte ich mir nochmal gut vorstellen. Vielleicht ja, oder dann hoffentlich dann auch ausgestattet mit einer Art Rückkauffunktion oder mit einem Ende von einer Ausleihe, dass man eben sagen kann, so vielleicht in 2, 3 Jahren hat man wirklich so gestandene Spieler, die gewisse Spiele schon auf dem Buckel haben, vielleicht aber zwar auch in unteren Ligen, aber die man eben auch gut jetzt in den Kader integrieren kann. Und man kann es auch so sehen, ne? Franco Schädlich hat jetzt 3 Einsätze. Klar, in Saarbrücken ist es jetzt nicht so gut gelaufen, aber das ist bei einigen anderen auch nicht gut gelaufen in Saarbrücken. Einige andere namhafte Spieler, die genauso wenig auf den Platz gebracht haben. Franco Schädlich hat auch in Regensburg gespielt von Anfang an, hat er ein Megaspiel gemacht und hat da auch als Verteidiger für die Null gesorgt. Also es ist, wie ich finde, nicht so, dass sie wirklich meilenweit von der ersten Elf weg sind, sondern dass es eben auch Momente und Spiele gibt, wo man so einen Franco Schäglich in so einem Topspiel auswärts in Regensburg in die erste Elf stellen muss, aber wo er eben auch sein Mann steht und eben auch guten Fußball spielen kann. Also das macht Hoffnung und das gefällt mir einfach, wenn man mal wieder so ein eigenes, junges Gesicht aus der eigenen Jugend einfach in der ersten Elf sieht.
Und zumal ist es ja auch nicht die erste, also ich kann mich noch erinnern, gut, bei Sascha Hertel ist das jetzt nicht gut ausgegangen, man, der war ja sogar in der zweiten Liga debütiert.
Genau, richtig, genau. Legendäres Tor in Schalke, erinnere ich mich dann immer. Ne?
Das stimmt, da waren, eine, glaube ich, Martin und ich da.
Das, wie krass, ne, müssen wir sich nochmal denken, also jetzt.
Genau, zu meinem 30. Geburtstag.
Super, genau, gut. Und was meine Erinnerungen auch in Gelsenkirchen, ich glaube, ist eine der hässlichsten deutschen Städte, die ich jemals gesehen habe.
Gut, so von Tauben und hässlichen Städten, Tobias, lassen wir das jetzt mal. Aber genau, kurzer Rückblick, Sascha Hertel, leider musste er jetzt frühzeitig Karriere beenden, aber der Typ kann halt überall in jeden Raum reingehen und sagen halt, ich habe auf Schalke in einem Pflichtspiel den Ausgleich geschossen halt. Ne? Also wer kann das schon von sich sagen? Super gut, viele Grüße, wenn er uns hier hört.
Er hat die Karriere beendet, oder?
Ja, der hat die Karriere beendet.
Mhm. Mit 23.
Genau, der war ja dann danach Zwickau ausgeliehen, hat sich dann jetzt so extrem schwer verletzt. Also ich kann mich an das Bild noch erinnern, ja, wo der Fuß nicht mehr so ganz gerade zum Rest des Beins stand und hat danach, glaube ich, beendet.
Ja. Gut, werfen wir den Blick nach vorn. Wir hatten es jetzt schon einige Mal gesagt, so die nächsten Gegner sind tatsächlich schlagbar. Nächstes Heimspiel gegen Viktoria Köln, die auch so im Mittelfeld, so wie wir, rumeiern. Hoffnung ist da natürlich, dass die Verletzten, gerade so ein Marcel Bär, Tim Dannhof, die ja nicht längerfristig irgendwie verletzt scheinen, wieder zurückkehren ins Team und eine gewisse Stabilität dann eben wieder zurückkommt. Und einfach auch ein Erfolgserlebnis mal wieder ins Erzgebirgsstadion holen. Dann das Auswärtsspiel in Freital über Ostern? Nee, das ist die Woche vorher, ne? Die Woche vor Ostern in Freital schon genannt oder gegen Freital in Grimma. Freital übrigens Achter in der Oberliga Süd, Achter von 16 Mannschaften, also auch da eher im Niemandsland. Und ja, eigentlich zu schlagen. Ich habe jetzt gar nicht gecheckt. Hat jemand so den Weg von Freital ins Viertelfinale hier nachgeguckt? Ob die irgendeinen Großen geschlagen haben? Ich glaube nicht, oder?
Nee, also den habe ich jetzt echt nicht nachverfolgt, den Weg.
Genau, ich glaube, da braucht man, also klar, Respekt, aber große Angst, dass sie jetzt irgendwie so ein Kaliber Saarbrücken sind, die jetzt hier die Top-Teams aus der Bundesliga raushauen. Ich glaube, das brauchen wir nicht zu haben, sondern einfach mutig auftreten und ins Halbfinale dann einziehen, dann mit ein bisschen Losglück, wie du es gesagt hast, Richtung Finale gucken. Für Aue geht es dann in der dritten
Liga. Lustigerweise hat Freitag Grimma rausgeworfen in der letzten Runde.
Oha. Dann kriegen die vielleicht eher Probleme.
Vielleicht kommen die dann sich noch zum Boxen, wer weiß.
Eben, genau.
Ultras Grimma.
Genau. Übrigens, Oberliga Süd gab es gerade einen Wechsel an der Tabellenspitze. Bischofswerda hat mit einem Auswärtssieg in Plauen, die bisher Erster waren, die Tabellenspitze übernommen. Und ich glaube, es steigt auch nur einer auf aus der Oberliga Süd in die Regionalliga Nordost. Aktuell ist es Bischofswerda. Habe ich mir gerade am
Wochenende. Sagt denn überhaupt jemand Bischofswerda oder sagen nicht alle Schibok?
Ich kenne nur Bischofswerda. Was heißt ja. Schibok?
Schibok, na, sagt man zu dem Ort eigentlich.
Ja, da bist du mehr aus hier als ich, Martin.
Naja, die haben ja schon mal Regionalliga gespielt, so ist es halt. Ich denke, man kennt das ja.
Ja. Für Auer geht's nach Ulm. Osterausflug auf die Alp. Ja, in der Nähe. Ulm, Überraschungsteam aktuell, wie man, glaube ich, so viele Überraschungsteam dieses Jahr in der dritten Liga bezeichnen kann, mit Münster und Unterhaching sind ja noch zwei weitere Teams, die gerade mal aufgestiegen sind in die dritte Liga, gerade an der Tabellenspitze, beziehungsweise gucken Richtung Aufstiegsplätze. Ulm braucht da nicht zu gucken, weil sie schon auf den Aufstiegsplätzen sind und jetzt aktuell auch die Führung übernommen haben und straight Richtung zweite Liga gucken. Wir treten da am Ostersamstag, ist es glaube ich, an in Ulm. Ja, wie du es gesagt hast, Martin, Zeit, die zu ärgern. Bist du da in Ulm? Eigentlich ein schönes Stadion, oder? Habe ich so eine Erinnerung?
Es ist ein kritisches Thema. Es ist ja die letzten drei, es sind jetzt die letzten drei Grounds, die fehlen in der dritten Liga. Und ja, ob das aber mit dem Osterwochenende vereinbar ist, ist eine Frage. Auf dem anderen Papier.
Das kann ich verstehen. Das heißt also Ulm, Verl und was fehlt noch?
Der Vorort da von München.
Ah, warst noch nie in Unterhaching? Mensch, da habe ich dir ja noch einiges vor. Wobei in Unterhaching spielen wir gar nicht mehr, oder?
Die kommen noch nach Aue, ne?
Genau, ja. Das kommt dann irgendwann im April, glaube ich. Na gut, Auswärtsspiel in Ulm, dann Heimspiel gegen Freiburg 2, hatten wir gesagt. Das sind halt auch jetzt zwei Kaliber mit Viktoria Köln und Freiburg 2 zu Hause, die einfach geschlagen werden müssen. Und dann geht's nach Verl. Gut, bevor wir uns dann nochmal so ein bisschen auf die A-Jugendlichen und auf die ehemaligen konzentrieren, würde ich ganz gerne mal so einen Blick auf die Tabelle werfen mit euch und einfach euch um Tipps bitten. Es wird eng oben, es wird eng unten. Aufstieg. Dritte Liga in diesem Jahr, ich hatte gerade gesagt, Ulm ist Erster, Regensburg Zweiter, Dynamo aktuell nur noch Dritter und von hinten drückt Münster und die anderen. Wer steigt denn am Ende auf, Tobias? Was denkst du?
Oh, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, Regensburg wird die Mieze ziehen. Bei Dresden wird das halt
nur... Regensburg wird die Mieze ziehen, sagt man das so in Leipzig?
Ich weiß es nicht, das kam gerade so aus mir hervor. Ja, okay. In Dresden ist halt, also das ist so, in Dresden aber ist so ein bisschen ein Eindruck, hinter der Kulisse gerade wieder so ein bisschen Chaos vom entlassenen Ralf Becker, mitten in der Saison, weil sein Vertrag wäre bei Nichtaufstieg ja sowieso geendet. Ich habe ja noch mal so ein bisschen recherchiert auf Hinweise eines Hörers von dieses Podcastes. Tatsächlich unterhält Ralf Becker ja eine eigene Spielerberaterfirma. Und es kam mal so ein bisschen so in unserem Chat ja auch so ein bisschen dieser Miss Long heißt da, glaube ich, Vorwurf auf. Und tatsächlich, also lange Rede, kurzer Sinn, dort ist gerade Bewegung eigentlich dahinter. Und ich glaube, dass Dresden zumindest auf den Relegationsplatz kommt und würde dort ja aller Voraussicht nach auf den Relegationsplatz kommen. Okay. So, ob Ulm das tatsächlich halten kann, schwierig zu sagen. Sie reiten ja im Moment ja gerade sehr stark die Euphoriewelle. Aber ich glaube, andere Teams werden da nur noch wenig eine Chance haben.
Also du sagst, die drei, die aktuell da oben sind, machen es dann unter sich aus.
Das denke ich.
Okay. Martin, was denkst du?
Du meintest, glaube ich, Sven Mislint hat, ne? Der war bei Ajax und ist ja da rausgeflogen als Sportdirektor. War ja vorher bei Stuttgart und der ist ja dafür bekannt geworden, dass er da seine Spieler mitgebracht hat aus seinem Netzwerk und dann auch das, was jetzt fast zum Überlaufen gebracht hat, dass einer der Spieler, den er von Stuttgart geholt hat, hatte seine Firma mit Anteile ran, ja. Sehr, sehr schwieriges Thema, wenn man da verwoben ist, natürlich auch finanziell und alles. Ja, ich weiß nicht, also bei Dynamo Dresden, Markus Anfang, ich glaube, das Ende ist schon eingeleitet, egal wie die Saison endet, hahaha. Ja, also mich würde bei Dynamo Dresden halt nicht wundern, wenn sie nicht aufsteigen. Die entwickeln auch langsam das HSV-Syndrom. Also, und die können ja auch anscheinend ohne Auer nicht in der zweiten Liga spielen.
Das sagen wir ja schon die ganze Saison, ne? Und das sieht so aus, wie wenn sie es bewahrheitet.
Und die Aufsteiger sind halt krass. Ich meine, außer Lübeck steht ja noch Preußen Münster auf 4 und auf 5 Unterhaching. Also es ist ja echt krass, wie die Aufsteiger da oben performen. Also Ulm 1. Unterhaching 5. und Preußen Münster 4. Ja, aber da muss man ja, also man muss ja mal ehrlich sagen, was wollen solche Teams in der zweiten Liga? Ich meine, die sind weit weg von Profifußballbedingungen mit den Stadien auch und allem, also schwierige Kiste.
Ja gut, Unterhaching hat schon zweite Liga gespielt, erste Liga ja sogar schon gespielt.
Das ist ja lange her.
Ja, das stimmt.
Ulm hat auch erste Liga gespielt vor über 20 Jahren.
So sieht's aus.
Und hat nicht mal eine Rasenheizung.
Aber was wäre es auch für eine Geschichte halt, wenn jetzt mit Ulm und Münster zwei Mannschaften, die letztes Jahr noch Regionalliga gespielt haben, eben nächstes Jahr dann in der dritten Liga spielen würden. Zweite Liga spielen, ja. Ich find's sehr, sehr witzig, wenn Dresden nicht aufsteigen würde. Ich glaube, das würden alle hier unterschreiben. Wir müssen aber ein bisschen die Daumen drücken wahrscheinlich, dass sie Vierter werden, oder? Dass sie diesen direkten DFB-Pokalplatz bekommen. Dann wird es wahrscheinlich für uns auch reichen, ins Sachsen-Pokalfinale zu kommen. Alles andere ist doch gut. Was mich noch super überrascht, ist einfach das Abschneiden von Sandhausen. Also ich kann mich noch an unsere Auftaktfolge vor der Saison erinnern, wo wir halt auch schon mal so auf die Top-Favoriten in diesem Jahr geguckt haben und jeder von uns halt auch Sandhausen hier genannt hat, die einfach auch richtig viel Geld in ihren Kader gesteckt haben und mehr oder minder, wenn man auf die Namen guckt, eine Zweitligamannschaft sich zusammengestellt haben. Und ja, aktuell mit 45 Punkten auch nur 3 Punkte vor uns sind und ja, aktuell 8 Punkte vom Relegationsplatz entfernt sind und wahrscheinlich jetzt auch gerade wieder gegen Ulm verloren haben, wahrscheinlich auch in diesem Jahr nichts mit dem Aufstieg zu tun haben. Mal gucken, wie es da dann nächstes Jahr aussieht, ob sie das finanziell durchhalten, wirklich auch mehrere Jahre in der dritten Liga zu bleiben. Aber dass die halt wirklich nicht um Aufstieg mitspielen, das hat mich schon sehr überrascht.
Oder genauso wie Ingolstadt oder sowas. Mhm. Also ich meine, gut, Ingolstadt, das sind so Vereine, den braucht kein Mensch. Das ist mal meine sehr, sehr persönliche Meinung. Aber es ist halt schon so, das ist ja das Geile auch in der dritten Liga, dass halt jeder jeden schlagen kann. Also dass es nicht so ist wie in der ersten Bundesliga, wo von vornherein klar ist, dass Bayern München mit 98,5% Wahrscheinlichkeit jetzt wieder Meister wird. So ist es halt in der dritten Liga nicht. Und ich meine, stellt euch doch mal vor, wie geil das wäre in der Relegation Dynamo gegen Hansa.
Oh Gott.
Also da kannst du ja fast schon mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen rechnen.
Ja, also was anderes würde ich mir aber gerne wünschen. Also nicht nur wegen den Zuständen dann zu den zwei Spielen, sondern einfach, weil ich gerne auch nächstes Jahr nach Rostock fahren würde, mal wieder zum Auswärtsspiel. Ja, mal gucken. Auch da ist es natürlich super eng in der dritten, in der zweiten Liga noch am Ende, wo glaube ich auch ja noch 4 Mannschaften jetzt da unten um den Abstieg oder gegen den Abstieg kämpfen. Schauen wir mal.
Und der Tabellenkeller ist auch krass. Also ich meine, es sah ja schon so aus, als wenn Duisburg abgeschlagen ist.
Genau.
Die kommen gerade noch mal so ein bisschen hoch. Lübeck, die haben heute den Schnochenberg entlassen. Ich glaube, die sind weg, genau wie Freiburg.
Ja, das glaube ich auch. Also wer jetzt bis hierhin so wenig Punkte geholt hat, der wird dann nicht jetzt noch am Ende irgendwie nochmal eine Rallye starten und Punkte aufholen. Du hast vorhin gesagt, so Duisburg hat jetzt in letzter Zeit ab und zu den einen oder anderen Sieg geholt. Den könnte ich noch tatsächlich zutrauen.
Mannheim. Die sind halt schon 5 Punkte weg von Halle und Halle hat jetzt auch zuletzt mal besser gespielt. Die haben gegen Dresden gewonnen.
Ja, das stimmt.
Bielefeld hat jetzt auch mal wieder was geholt. Aber es ist schon krass auch, dass aus den Bielefeld, Halle, Waldhof Mannheim, Duisburg, dass von den 4 wahrscheinlich 2 absteigen werden.
Ja. Schauen wir mal. 29 Spieltage sind rum. Ja.
Aber schon krass, ich meine, das sind ja eigentlich alles große Namen. Steppenfeld, Bielefeld in der vierten Liga oder Duisburg. Ich finde, dass Duisburg von den Vereinen dort unten gerade mit den besten Lauf hat. Die haben sich nochmal irre verstärkt, aber was glaube ich, was anderes bleibt ihnen auch groß gar nicht an anderes übrig.
Mhm. Pascal Köpke spielt übrigens jetzt für den MSV Duisburg oder spielt, ist im Aufgebot oder ist im Kader von vom MSV, ob er jetzt schon Spiele gemacht hat. Also auf jeden Fall noch nicht groß in Erscheinung getreten. sechs Spiele dieses Jahr gemacht, aber eher auch am Anfang der Saison. Wahrscheinlich ist er wieder, ja, leider verletzt, wie so häufig ja in seiner Karriere. Nun gut. Ja, wir sind ins letzte Viertel der Saison eingetreten und mal gucken, was noch passieren wird. Nach oben, nach unten gucken wir uns einfach im Fernsehen an, was da passiert. So wirklich Aktien werden wir da nicht mehr drin haben. Gut, dann schauen wir nochmal auf die weiteren Themen von der heutigen Folge. Ich würde gerne nochmal mit euch auch so die aktuellen Jugendergebnisse einfach teilen. Wir gucken ja auch in unregelmäßigen Abständen auf die A-Jugend, B-Jugend. Da habe ich mir jetzt gerade nochmal die aktuellen Ergebnisse der zwei Mannschaften rausgeholt. Die A-Jugend spielt ja Regionalliga Nordost, hat am Wochenende einen herausragenden Sieg gegen den BFC Dynamo aus Berlin geholt. Nach 2-0-Rückstand haben sie noch 5-2 gewonnen, sind aktuell Sechster von 14 Mannschaften in der Regionalliga der A-Jugend und ähnlich wie die erste Mannschaft, nach oben, nach unten geht da relativ wenig mehr. Also man hat 13 Punkte auf den Aufstieg und 12 Punkte auf den Abstiegsplatz. Also da wird man auch irgendwo im Mittelfeld eintrudeln. Und ja, wichtig ist es einfach, so ein paar Prestigeduelle wahrscheinlich gegen so die sächsischen Nachbarn zu gewinnen. Mehr ist dann aber wahrscheinlich leider für die A-Jugend nicht drin. B-Jugend sieht schon um einiges besser aus, also gerade wenn man auf die Tabelle guckt. Hier ist nämlich unsere B-Jugend gerade aktuell Zweiter hinter Leipzig, die zweite Mannschaft von Leipzig, die aktuell Erster sind, die übrigens im Schnitt über 5 Tore pro Spiel schießen, aber auch nur 3 Punkte vor uns sind. Also wir sind auf Platz 2, was im Zweifel auch für den Aufstieg in die Bundesliga reichen könnte, was mal wieder ein Riesen Erfolg wäre. Jetzt am Wochenende großes Pech, dass wir bei Union Berlin nur ein 2-2 geholt haben. Da hat die B-Jugend in der 4. Minute der Nachspielzeit leider einen Elfmeter gegen sich gekriegt und den hat Union auch noch verwandelt, sodass Aue nur mit einem Punkt nach Hause gefahren ist. Aber wir halten die beste Abwehr in der Liga und auch mit 36 Punkten den Platz 2. Hansa drückt von hinten, die haben 35 Punkte. Also da Daumen drücken für unsere P-Jugend, für unsere B-Jugend. Und ja, mal wieder den Weg ins Stadion vielleicht suchen. Zu empfehlen, kommenden Samstag, 16.03., Heimspiel gegen die zweite Vertretung des CFCs. Die Chemnitzer Erste spielt Bundesliga und gegen die zweite, die irgendwo auf Abstiegsrängen tümpelt. Ja, hoffen wir auf einen Kantersieg von unserer B-Jugend. 13 Uhr, Samstag, 16.03. Kommt doch mal wieder die B-Jugend besuchen. Ja, das ist so ein kleiner Werbeblock und Infoblock für unsere Jugendmannschaften. Und ja, dann kommen wir schon so zum Ende der aktuellen Folge. Wir haben ja in den letzten zwei, drei Folgen immer so eine kleine Rubrik gehabt und uns auf ehemalige Spieler konzentriert. Und da habe ich aktuell jemanden mal wieder gelesen, der bei uns gespielt hat, der immer noch aktiv ist und der jetzt mal wieder den Verein gewechselt hat. Und wen spreche ich jetzt an? Wahrscheinlich hat es Martin gelesen, deswegen Tobias, du bist mal wieder hier mein Spielpartner. Jakub Silvestre sagt dir sicherlich was, unser großer
Ja,
Torjäger und
natürlich.
Torschützenkönig 2013, 14 war es, glaube ich. Ich glaube, ja, auf jeden Fall ja der einzige Torschützenkönig wahrscheinlich also nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall zu Zweitliga-Zeiten, den Auer hatte. Jakub Silvestre, wie alt ist Jakub Silvestre, was schätzt du?
Ne, ich glaube, der wird mein Alter sein, der wird zu 36 sein.
Ja, 35, ist gerade jetzt im Februar 35 geworden, aber gut geschätzt. Und Jakub Silvestre hat nochmal den Verein gewechselt. Er ist nämlich zu, weiß nicht, wie man es ausspricht, Komárne gewechselt, einem Zweitliga-Club in der Slowakei, in seiner Heimat. Und Komárne ist da aber tatsächlich auf dem ersten Platz. Also es ist jetzt nochmal wahrscheinlich im Sturm verstärkt, jetzt in der Winterpause. Weiß nicht, wie viele Einsätze er jetzt noch in der Rückrunde bekommt, aber es kann sein, dass er eine Aufstiegsfeier miterlebt in der Slowakei und vielleicht nochmal in der ersten slowakischen Liga im nächsten Jahr spielen kann. Jakub Silvestre, Top-Typ. Quizfrage: Wie viele Vereine hatte Jakub Silvestre im Rahmen seiner Karriere, seiner Männerkarriere, sage ich mal?
Oh, Alter, das
So.
war dann am Ende so ein kleiner Wandervogel. Ich sage 15.
Martin?
Ich glaube, das kommt nicht hin. Also, ich meine, wir sehen ja gefühlt jedes halbe Jahr einen Wechsel und sagen wir mal, er ist jetzt um die 10 Jahre weg aus Aue und wahrscheinlich hat er seitdem schon 10 Vereine und davor halt auch nochmal 8. Also geht's an die 20, oder?
Nee, es sind tatsächlich, glaube ich, also jetzt ist der 16. Verein, also Tobias war näher dran und auch sehr gut getippt. Also er hatte vor Aue tatsächlich wenig Vereine, nämlich nur Slovan Bratislava und wurde dann nochmal zu einem anderen Verein in Bratislava ausgeliehen. Und dann bei Dynamo Zagreb, also eigentlich jetzt nur, wenn man die Leihe weglässt, hat er nur 2 Vereine vor uns gehabt. Bei uns war er dann 3 Spielzeiten, 66 Spiele, 23 Tore, also nochmal eine Top-Quote. Ist dann zu Nürnberg gegangen, hat bei Nürnberg 2 dann noch ein paar Spiele gemacht, zu Paderborn gegangen, in die, glaube ich, zweite Liga war es damals dann auch. Dann ist er nach Dänemark gewechselt, dann war er in Jerusalem, dann war er auch in Indien zum Beispiel mal zwischendurch. Also ich nenne jetzt einfach euch nicht die Namen, weil ich sie einfach nicht aussprechen kann. Aber Hapoel Haifa zum Beispiel, auch ein namhafter Club, war mit dabei. Dann, wie gesagt, zwischenzeitlich Indien, China und jetzt eben, ja, zurück in der Slowakei angekommen. Und wenn ich richtig gezählt habe, müsste es jetzt der 16. Verein für ihn gewesen sein.
Aber hat er nicht auch mal in Dänemark gespielt?
Ja, ja, Aalborg, hatte ich gesagt.
Aalborg, genau.
Ich, genau.
Ach so.
Ja, ja, genau. Ja, Wandervogel, auf jeden Fall. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, er hat halt auch überall getroffen. Ne? Also es gab keine Mannschaft, wo er nicht mal mindestens ein Tor gemacht hat. Und das, wo er ein Tor gemacht hat, war auch nur wenige Spiele eingesetzt. Also Top-Typ. Bestes Spiel von Jakub Silvestre, Martin, an was kannst du dich erinnern?
Ist jetzt böse. Ich weiß, dass er manchmal in Jena war. Wurde mir erzählt.
Aha.
Ja.
Das heißt, was hat er da gemacht?
Keine Ahnung, Billard gespielt oder so. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Es ist alles so lange her.
Ja, Jakob Silvestre kann ich mich nur erinnern an dieses DFB-Pokal. Also es war einer der Helden der Eintracht Frankfurt, als wir gegen Frankfurt in der ersten Runde gespielt haben und 3-0 geschlagen haben, hat er, glaube ich, 2 Tore gemacht. Irgendwie, das erinnere ich mich noch.
Aber ich kann mich ja zum Beispiel auch noch daran erinnern, das ist ja auch schon ewig her. Der hat mal zu einem Saisonauftakt, glaube ich, mal 2 oder 3 Tore gemacht.
Das stimmt, ja.
War das so? Ingolstadt? Kann das
ja,
sein?
Ja, ich weiß es nicht mehr. Das wäre jetzt, glaube ich, auch gelogen, wenn ich da jetzt was irgendwas anderes behaupten würde. Ich glaube, das war. Oh Gott, das ist schon ewig. Das ist bestimmt schon bald 10 Jahre her oder so.
Ja. Gut. Jakob Silvestre, Top-Typ, viel Erfolg in der Slowakei und ja, hoffentlich kannst du noch einen Aufstieg feiern. Legendäre Nummer 12 übrigens. Die 12, die eigentlich, wie ich finde, immer nur so Ersatztorhüter haben, hat bei uns der beste Stürmer gehabt. Gut, am Ende der Folge, wir sind jetzt fast angekommen, noch 2 Sachen. Beim Thema Rubriken. Wir haben mal wieder ein Helge der Woche. Helge hat sich mal wieder zu Wort gemeldet mit einigen Beiträgen. Wir können nur auf die Highlights eingehen. Und er hat sich zum Beispiel zu Wort gemeldet, ich glaube, auf dem Portal LinkedIn und hat unseren Derby-Sieg kommentiert. Martin, was hat er denn geschrieben?
Also das eine war auf LinkedIn, da war er in Dubai, also vielleicht der Gesamtkontext ist, er war in Dubai und er hat geschrieben, ich freue mich auf die Meetings am Freitag mit der Handelskammer und dem Management, es gibt viele Dinge, die wir tun können, lasst die Politik und deren Spielchen und deren Dummheiten aus dem Spiel, Doppelpunkt, nee, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, und dann hat er so einen Screenshot gemacht von seinem iPhone, wo man dann das Burj Khalifa sieht, sehr legendär, hat er aber auch leider schon gelöscht. Und er hat sich wohl auch über den Derby-Sieg sehr gefreut. Das wurde uns ja auch zugeschickt. Da hat er dann auch vor so einem Hotel, was lila ist, oder sagen wir mal magenta, mit Sonnenbrille steht er da mit breiten Grinsen und hat dann geschrieben, unser Club Z Z und einen Daumen hoch. Also absolut legendär wieder. Das hatte dann auch leider schon gelöscht. Und ja, ich glaube, er hatte auch aus Dubai ein Foto mit seiner Tochter gepostet und im Herz, wo auch im Hintergrund das Hotel zu sehen ist.
Was?
Familienurlaub in Dubai und Business, aber keine Politik, bitte.
Aber gute Geschäfte, bitte. Ne? Also gute Geschäfte will ich machen, aber bitte, das kann ich nur machen, wenn man die Politik aus dem Spiel lässt. Was meint er mit dem Z? Ist das eine geheime Anspielung, die wir nicht verstehen?
Vielleicht will er bald auch noch Zwickau sponsern, ich weiß es nicht. Er ist ja jetzt Sponsor beim CFC.
Auf der Tastatur
vielleicht hat er auch irgendwann... Vielleicht hat er irgendwann auch mal wieder Geld über für die Wismut, ich weiß es nicht. Also.
Ja. Viele Grüße an Helge nach Dubai oder wo er immer auch ist. Ja, wir freuen uns immer über neue.
Vielleicht Beiträge. Sucht er auch den neuen Spielerski.
Zum Beispiel. Helge der Woche, mal wieder ein Beitrag. Sehr schön. Gut, dann ja, sind wir fast am Ende und können nur noch Werbung machen. Vielleicht hat es der eine oder andere schon entdeckt. Unser Logo prangt stolz auf dem Plakat für die Demo für Demokratie und Menschlichkeit, die am kommenden Sonntag in Stolberg stattfindet auf dem Markt. Es ist wichtig, in diesen Zeiten auf die Straße zu gehen für Demokratie und Menschlichkeit. Wer nie wieder sagt, dieses nie wieder ist jetzt. Und das genau ist auch das Motto der Initiative in Erzgebirge, ja, für Demokratie und Menschlichkeit, die mal wieder aufrufen nach dem tollen Erfolg mit der Demonstration in Aue, wo du, Martin, ja auch schon dabei warst. Wird das Ganze jetzt wiederholt am kommenden Sonntag, 17. März um 15 Uhr auf den Markt Stolberg. Also kommt zahlreich und unterstützt die Initiative und unterstützt einfach das positive Thema im Erzgebirge. Ich glaube, schon von uns ja einige Male angesagt, in Leipzig, in Hamburg, in Potsdam, Berlin, Dresden, ist es vielleicht auch mitunter einfach, auf die Straße zu gehen und mit Tausenden durch die Straßen zu gehen und für Demokratie und Menschlichkeit einzustehen. Aber in der Provinz braucht es eben eine wirklich große, große Menge Mut und Leidenschaft, das auch zu tun. Und nichtsdestotrotz tun es aber mehrere hundert Menschen im ganzen Erzgebirge, in Aue beginnt und jetzt eben auch in Stolberg hoffentlich. Teilt es in euren Freundeskreisen, teilt die Flyer, teilt die Poster, teilt die Grafiken, die in solchen Medienkanälen vorhanden sind und geteilt werden. Wir sind sehr stolz, da mit drauf zu sein mit unserem Aue Podcast Logo und unterstützen zu 100% diese Initiative und sprecht es in der Familie an, sprecht Freunde an, kommt mit Aue Schal und Aue Fahne und zeigt eben, dass die Aue Fanszene auch für Demokratie und Menschlichkeit steht. Es gibt Live-Musik, was glaube ich auch nochmal ein cooles Highlight werden könnte. Also Wetter soll passen, deswegen kommt alle nach Stolberg am Sonntag und Meet and Greet mit Martin, oder?
Ist das nicht noch geheim?
Das weiß ich nicht, wie geheim ja. Du das machen willst.
Ja, also ich plane aktuell hinzugehen, ja. Es kommen auch Freunde von mir mit.
Ja, sehr gut. Also meine ich auch ernst mit Aue-Fansachen. Also ich finde es immer cool, dass man halt auch zeigt, hier die Aue-Fans mit Schal und Fahne sind eben auch da und machen ein schönes, buntes Bild und lassen den Markt in Stolberg erleuchten in verschiedenen Farben. Ja, wird uns sehr freuen und glaube ich auch der Thematik einfach helfen, wenn wir wieder viele hundert Leute zusammenbringen, die hier mit uns gemeinsam in Stolberg demonstrieren.
Und ich denke, am Ende des Tages müssen wir, glaube ich, einfach auch die verbindende Wirkung des Fußballs einfach auch anerkennen. Klar, Fußball hat auch was sehr, sehr Spaltendes, aber am Ende des Tages finden wir hier einfach alle eine Sache toll. Und dass natürlich auch so viele Spieler von die aus dem Ausland kommen, die uns aber trotzdem wieder Woche für Woche begeistern. Ich denke, wir sollten uns jetzt hier nicht von einzelnen Parteien spalten lassen. Und ich glaube, gerade Sachsen hat es, glaube ich, auch mittelfristig ein Stück weit auch verdient, von einer demokratischen Partei geführt zu werden.
Schöne Abschlussworte. Ich denke, damit ist alles gesagt. Oder hat noch jemand etwas anderes beizutragen?
Also für die Tipps, wie ich eine Taube esse, bin ich dankbar. Ihr könnt mir auch gerne DMs auf Instagram schreiben.
Gerne auch mit Foto oder Video. Sehr gut. Vielleicht wirst du auch
Genau.
zum Täubchenessen eingeladen von irgendjemandem. Das kann auch sein. So, our
Ja,
podcast
es
in
ist schon.
love oder so.
Ja, ich meine, ich werde jetzt häufiger auch mal so von Zuhörenden angeschrieben. Da freue ich mich auch immer sehr. Ich habe auch letztens einem jungen Kollegen helfen können, der auch Psychotherapeut werden möchte.
Super.
Und ja, insofern bin ich für Privatnachrichten immer dankbar. Bis auf dieser eine merkwürdige Name-Fan, der mir immer schreibt, wenn er gerade von einer Domina verprügelt worden ist.
Bitte
Aber ja.
was? Gut.
Also gut, insofern, aber es ist halt, das ist eben einfach ihm ein Bedürfnis, mir das mitteilen zu müssen.
Und wie die Geschichte weitergeht, werdet ihr in der nächsten Folge hören. Kleiner Cliffhanger. Ja, unterstützt unsere Wismut, unterstützt die Demonstration, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.